Psalm 96 und Epheser 5. Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter, denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Erbebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Epheser 5, die Verse 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, hier bei uns in Hannover, und liebe Begrüßung auch an all jene, die heute an anderen Orten mit dabei sind, mit uns verbunden, dadurch, dass wir gemeinsam das Wort Gottes studieren wollen. Herzlich willkommen. Manche Vorrechte und manche Freuden weiß man erst richtig zu schätzen und einzuschätzen, wenn die Gefahr droht, sie zu verlieren. Oder oftmals auch, manchmal weiß man es erst richtig einzuschätzen, wenn es bereits zu spät ist. Wenn man dieses Vorrecht, wenn man diese Freude bereits verloren hat. Am schlimmsten ist das immer, wenn man einem Menschen nicht mehr Danke sagen kann. Einem Menschen nicht mehr sagen kann, was er einem bedeutet hat. Aber die Tragik einer zu späten Erkenntnis gilt nicht nur für unser Verhältnis zu Menschen. Im März, als im Zuge des ersten Lockdowns die Gottesdienste, man muss schon sagen, erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Gottesdienste verboten wurden. Und als die Gemeinden sich dann erstmal sortieren mussten und ihre Position dazu klären mussten, da wurde uns, denke ich, emotional noch einmal viel klarer, was uns der Gottesdienst wirklich bedeutet. Er war uns immer wichtig gewesen. Wir haben immer alle Kraft da reingesetzt, ihn zur Ehre unseres Herrn wirklich zu gestalten. Aber es wurde noch mal deutlicher, wie sehr wir den Gottesdienst lieben, wie sehr wir den Gottesdienst brauchen als Gemeinde, um Jesu Christi willen. Und wie oft stehen wir doch in der Gefahr, dass man etwas als selbstverständlich hinnimmt, wofür man zutiefst dankbar sein müsste. Und damals, Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, zumindest viele von Ihnen und von euch, damals haben wir unsere Sehnsucht im Livestream, in diesen Livestream-Sendungen, immer in das Lied gekleidet, in deinem Haus bin ich gern, Vater. Und wir haben gesagt, so, wir singen das jetzt so lange, bis wir endlich uns wirklich wieder im Hause des Herrn als Gemeinde versammeln dürfen. Und seit dem 10. Mai durften wir dann Sonntag für Sonntag wieder zusammenkommen. Und wir können dem Herrn dafür gar nicht genug danken. Zuerst der Gottesdienst. Und dann, manche Vorrechte und Freuden, weiß man es richtig zu schätzen, wenn die Gefahr droht, sie zu verlieren. Dann stand plötzlich das gemeinsame Singen auf dem Index. Im Zuge des jüngsten Lockdowns hat es zunächst den Anschein, dass den Gemeinden der Gemeindegesang verboten werden sollte. So lauteten auch die Meldungen in der Presse, diese Zusammenfassung der Ergebnisse nach der Ministerpräsidentenrunde vom letzten Sonntag. Und als dann Anfang der Woche die konkrete Corona-Verordnung für Niedersachsen erschien, haben sich unsere Ältesten und Diakone und Berater umgehend an das Studium der Verordnung gemacht. Und dann haben wir in einer spannenden Sitzung nach gründlicher Beratung festgestellt, es geht doch. Es gibt eine Möglichkeit. Und diese These, diese Begründung haben wir dann durch unsere Anwälte in Hamburg überprüfen lassen. Und diese Kanzlei ist dann nach sorgfältiger Exegese des Verordnungstextes am Ende zu derselben Überzeugung gelangt wie wir. Sie haben das nochmal sehr geschliffen formuliert und begründet. Und weil wir in dieser Zeit Transparenz und Klarheit für sehr wichtig halten, haben wir diese Rechtsauffassung dann in dieser Woche der zuständigen Behörde mitgeteilt und haben gesagt, liebe Behörde, wir singen unter bestimmten Voraussetzungen und wir singen in der Überzeugung, dass wir damit im Einklang mit der Verordnung handeln. Und wir bitten Sie jetzt um eine offizielle Bestätigung dieser These und dieser Rechtsauffassung. Und in dieser Situation hatten wir dann am Donnerstagabend unser jüngstes Video veröffentlicht, das offensichtlich so mancher von Ihnen gesehen hat. Gottesdienst und Gesang war der Titel. Und wir haben die Gemeinde im Lande zur Unterstützung aufgerufen, vor allem zur Fürbitte. Haben uns getroffen zum Beten am Freitag 18.30 Uhr, am Samstag 18.30 Uhr, heute Morgen noch einmal hier vor dem Gottesdienst. Und ich darf sagen, wir sind wirklich tief bewegt und auch in einem guten Sinne beschämt über alle Rückmeldungen, über die starke geistliche Unterstützung, die wir seitdem erfahren durften. Wirklich herzlichen Dank dafür. Und der Herr vergelte euch das wirklich reichlich. Das hat uns enorm gestärkt und ermutigt in diesen Tagen. Und wie ging es danach weiter? Am Freitag, also vorgestern, erhielten wir dann fristgerecht die Antwort der Gesundheitsbehörde in Hannover. Und darin wird unsere Rechtsauffassung grundsätzlich als zutreffend bestätigt. Und nun wird die Gemeinde am Montag ein Hygienekonzept vorlegen, also morgen, um der Behörde gegenüber darzulegen, dass die erforderlichen Voraussetzungen für eine solche Vorgehensweise seitens der BEG erfüllt werden. Aber wir bitten weiterhin um Fürbitte in Hannover und über Hannover hinaus. Das von uns vorgelegte Konzept sieht vor, dass die Masken am Platz abgenommen werden dürfen und lediglich zum Gesang der Lieder wieder aufzusetzen sind. Ärztliche Atteste werden wir nach wie vor anerkennen. Aber mit diesem Vorgehen wollen wir als Gemeinde auch deutlich machen, dass wir bei formalen Fragen wie dem Umgang mit der Maske uns den staatlichen Anordnungen wirklich unterordnen. Wir wollen ja, und das haben wir immer gesagt in diesen Monaten, wir wollen ja als Christen rücksichtsvoll handeln, vernünftig handeln. Zur Frage der Masken ist, denke ich, noch einmal wichtig zu bedenken, dass jetzt am 10. Dezember ein neues Papier der WHO erschienen ist, herausgegeben von Benjamin Cowling und Gabriel Leung, also L-E-U-N-G, Face Masks and COVID-19. Das ist ein Editorial, das die neuesten Studien zusammenstellt und gewissermaßen mit der Autorität der WHO kommentiert. Und dieses Editorial zeigt, dass die hochwertigsten Studien das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit, also da geht es nicht um Masken im Krankenhaus, sondern das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit außerhalb des klinischen Bereichs, also so kommentierten. Sie sagen, es macht keinen signifikanten Unterschied für das Infektionsgeschehen aus. So ist die momentane Studienlage. Also es gibt dort nicht einen eindeutigen Befund, wie wir manchmal aus der offiziellen Stimmung entnehmen können. Das ist doch wissenschaftlich alles völlig klar, dass die Masken sozusagen die entscheidende Hilfe sind, die WHO sagt. Man könne von den hochwertigen Studien aus zurzeit keinen signifikanten Unterschied für das Infektionsgeschehen beweisen. Und auch zur Frage der Aerosolübertragung heißt es, es gibt keine hochwertige Studie, also eine sogenannte randomisierte Studie, die zum Thema Aerosolübertragung ein eindeutiges Ergebnis formuliert. Also auch das bestätigt die WHO. Wir werden dieses Editorial auch über meine Homepage bis heute Abend wieder dort zur Verfügung stellen und dann wird es die nächsten Tage dort auch zu finden sein. Ich will damit nur sagen, die Forschungslage ist auch, was die Äußerungen der WHO angeht, an diesem Punkt absolut noch nicht geklärt. Und es ist einfach bei allem gut, dieses zu wissen, auch in den Gesprächen, die sie möglicherweise mit Menschen führen. Und dennoch, Trotz fehlender klarer Evidenz und trotz nicht eindeutiger Forschungslage wollen wir hier an dieser Stelle, auch das sage ich sehr deutlich, uns den Vorgaben insofern unterordnen. Und wir versuchen, soweit es an uns liegt, ein gutes Verhältnis zu den Behörden zu pflegen und sind auch dankbar, dass das bis jetzt so gut gelaufen ist. Nur mancher mag sich gefragt haben nach dem letzten Video vom Donnerstag, ja, warum ist denen dann der Gesang so wichtig? Ist das nicht auch nur eine formale Frage, ob man nun singt oder nicht singt? Und zur Erinnerung, als nach dem ersten Lockdown die Frage aufbrach, ob die Gemeinden sich auch in Zukunft noch einmal ihren Gottesdienst verbieten lassen dürfen. Sie erinnern sich? Und manchem ist noch vor Augen, wie diese Debatte durch das Beispiel von John MacArthur und der Grace Community Church in Los Angeles nochmal verstärkt wurde, die mit ihrem Beispiel vorangegangen sind. Wir haben dazu ja auch ein Video publiziert. Also, damals, als nach dem ersten Lockdown diese Frage aufbrach, damals haben auch einige fromme Leute, sowohl in den USA als auch in der Bundesrepublik, es gerechtfertigt, dass die Gemeinde Jesu durchaus auch einige Zeit auf ihre zentrale Versammlung verzichten dürfe. Und bis heute hört man von Gemeinden, die sich seitdem nicht mehr zum gemeinsamen Gotteslob, nicht mehr zum Predigen des Wortes Gottes versammelt haben. Die seitdem auch keine öffentliche Anlaufstelle mehr offen gehalten haben für Menschen von draußen, wie wir sagen würden. Unsere Überzeugung, die wir inzwischen fester denn je gewonnen haben, lautet so. Zwischen beidem, zwischen Gottesdienst und Gesang, besteht ein enger Zusammenhang. Und diesem Zusammenhang wollen wir jetzt nachgehen in zwei Thesen heute Morgen. Zwei Thesen. Die erste These lautet, der Gottesdienst ist unaufgebbar. Und die zweite These lautet, der Gesang im Gottesdienst ist unverzichtbar. Der Gottesdienst ist unaufgebbar. Und man kann sagen, das Gotteslob, also der Gesang im Gottesdienst, ist unverzichtbar. Diese beiden Thesen möchte ich jetzt versuchen, in den nächsten Minuten zu entfalten. Erstens also, der Gottesdienst ist unaufgebbar. Hebräer 10, Vers 25. Wahrscheinlich haben wir diesen Vers in keinem anderen Jahr so häufig zitiert wie in diesem Jahr. Mahnt uns eindrücklich, unsere Versammlung nicht zu verlassen. Da heißt es zunächst in Vers 23, Hebräer 10, 23, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander Acht haben, uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Nicht verlassen unsere Versammlung. Da steht im Griechischen Episynagoge. Und das meint wirklich die konkrete Zusammenkunft, das Reale, sich versammeln. Und wir erinnern uns ja daran, dass das Kennzeichen der ersten Gemeinde war. Sie blieben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und deshalb hat eines der bekanntesten evangelischen Bekenntnisse, die sogenannte Confessio Augustana, in ihrem 7. Artikel festgehalten, was ist die wahre Kirche? Die wahre Kirche ist die Congregatio Sanctorum, also die Versammlung der Heiligen, die Versammlung der Gläubigen, in deren Kreis das Evangelium treu und rein verkündigt wird. Und in dem Sinne hat es im Sommer auch die Grace Community Church, als sie wieder mit dem Gottesdienst begonnen haben, so formuliert. Sie schreiben dort, Zitat, die Kirche ist per Definition eine Versammlung. Das ist die wörtliche Bedeutung des griechischen Wortes für Kirche, Ekklesia, die Versammlung der Herausgerufenen. Und eine sich nicht versammelnde Versammlung ist ein Widerspruch in sich selbst. Christus hat es daher geboten, die Praxis des Zusammenkommens nicht aufzugeben, Hebräer 10. Und kein irdischer Staat hat das Recht, die Versammlung von Gläubigen einzuschränken, zu beschneiden oder gar zu verbieten. Zitat Ende. Das ist ein klarer, eindeutiger biblischer Auftrag. Wie sonst, wenn sie sich nicht versammelt, könnte die Gemeinde auch eine Zufluchtsstätte für die Verlorenen sein. Und ihr Lieben, wenn wir keine offenen Türen haben, wenn wir nicht einladen, wo sollen die Menschen in ihrer Not denn bitte schön hingehen? Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus seinen Leuten. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Und es kann die Stadt, die ihre Türen öffnen muss, nicht einfach sagen, geschlossen bis auf Weiteres. Das ist ein Auftrag unseres Herrn. Und liebe Geschwister, wir können dankbar sein, dass Jesu Auftrag in unserem Land grundsätzlich durch das Grundgesetz, Artikel 4, Religionsfreiheit, unterstützt wird. Dafür sind wir sehr dankbar, Aber der Auftrag Jesu würde auch gelten, wenn es diesen Artikel nicht gäbe. Jesu Auftrag gilt unter allen Umständen. Und auch die beiden neutestamentlichen Schlüsselverse über das Singen, einen von beiden werden wir uns gleich angucken, heben genau darauf ab, das geschieht in einer zum Gottesdienst versammelten Gemeinde. Die eine Stelle ist Epheser 5, Epheser 5, die wir schon gehört haben, eingangs. Da heißt es dann in Vers 19, und der ganze Zusammenhang macht eindeutig klar, dass Paulus hier die Gemeinde anredet, ermuntert einander. Es ist also geschehen, dass im Miteinander der Gemeinde geschieht. Ermuntert einander, man könnte auch übersetzen, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und der Paralleltext dazu in Kolosser 3 sagt genau das Gleiche. Da schreibt Paulus auch in Vers 16, Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Und in Vers 15, Kolosser 3, 15, spricht er davon, dass wir berufen sind zu einem Leibe, berufen zu einem Leibe. Und der Gesang, den Paulus in diesen beiden Texten beschreibt, Epheser 5 und Kolosser 3, ist ein wichtiger Bestandteil des gemeindlichen Zusammenlebens, ein wichtiger Bestandteil der realen Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und diese Gemeinschaft findet ihren Mittelpunkt im gemeinsamen Gottesdienst. Das ist unsere erste These. Der Gottesdienst ist unaufgebbar. Nun, wenn man die Diskussion der letzten Tage verfolgt, dann begegnet man ständig Mahnungen, dem Gottesdienst möglichst fern zu bleiben. Das haben wir so auch noch nicht erlebt. Zwei Ministerpräsidenten haben schon am 14.12. gesagt, dass sie da gewissermaßen mit gutem Beispiel vorangehen wollten. Einer von ihnen, der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der hat gesagt, ich brauche es für meinen Glauben nicht. Also er würde diesmal erstmals nicht zum Gottesdienst gehen, Heiligabend, und fügt hinzu, und ich finde es richtig, wenn wir alle uns in diesem sensiblen Moment zurückhalten. Also, Bevölkerung, denke daran, der Ministerpräsident sagt, halte dich zurück, was den Gottesdienstbesuch angeht. Er liefert dann gleich noch eine theologische Begründung. Jesus und Maria waren am Heiligabend auch alleine. Die waren ja schon nicht alleine. Aber komm. Soweit Herr Kretschmer. Und sein Kollege Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hat es ähnlich gesagt. Meine Frau und ich haben uns entschieden, dass wir erstmalig in unserem Leben den Weihnachtsgottesdienst nicht selbst am Weihnachtstag besuchen. So, die westfälische Kirche, also kann man sagen, gut, Ministerpräsidenten, aber die westfälische Kirche, also die Kirchenleitung der evangelischen Landeskirchen, rief ihre Gemeinden dazu auf, bis zum 10. Januar auf alle Präsenzgottesdienste zu verzichten. Also die Kirchenleitung sagt, liebe Gemeinde, mach die Schotten dicht, obwohl es dort rechtlich möglich wäre. Ist die Frage natürlich, was sagt das aus darüber, wie diese Religionsbehörde über die Bedeutsamkeit und über die heilsame Wirkung ihrer eigenen Gottesdienste denkt. Also nach dem Motto, wenn es ernst wird, machen wir lieber dicht. Begründung, das wichtigste Gebot der Nächstenliebe, sagt die Kirchenleitung, sei jetzt, die absolute Priorität im Miteinander darauf zu legen, dass man alles vermeidet, wovon man meint, dass es ansteckend sein könnte. Und gerade darin sehe man wörtlich seinen Auftrag, der Liebe Gottes zu den Menschen zu entsprechen. Und wir fragen, ist das wirklich das Wichtigste, was Gottes Liebe den Menschen geben will, den vermeintlich größtmöglichen Schutz vor Ansteckung? Ohne Rücksicht auf all die seelischen Kollateralschäden, auf die Einsamkeit, auf die Verzweiflung? Andere haben sich zur Rechtfertigung, wie der Ministerpräsident, sogar auf die Weihnachtsgeschichte bezogen, ne? Maria und Josef auch allein gefeiert. Wobei, das stimmt ja gar nicht, ne? Die Hirten kamen ja auch dazu. Und die Weisen aus dem Morgenland, das waren deutlich mehr als zwei Haushalte. Und wer weiß, welche Krankheitskeime die Forscher von ihrer 60-Tage-Reise noch in den Klamotten hatten. Ne? Aber das Denken vieler ist inzwischen geprägt, ich würde sagen, von der DNA des Social Distancing. Bleibt einander fern, das ist das eingewebte Grundmuster. Kommt euch nur nicht zu nahe. Meidet Gemeinschaft, wo immer es geht. Taucht ab und lasst auch die anderen in Ruhe. Und so manche erleben es inzwischen, dass sie von Angehörigen schief angesehen werden, wenn herauskommt, dass man an einem Gottesdienst teilgenommen hat. Und wohlgemerkt, mit dieser DNA des Social Distancing meine ich ausdrücklich nicht praktische hygienische Rücksichtnahme. Die muss natürlich sein. Da ist ja jeder zur Verantwortung gefordert und den Risikogruppen gegenüber erst recht. Aber wenn Oma sagt, ich will lieber in den Arm genommen werden, dann ist das ihr gutes Recht. Und kein Politiker darf fremdbestimmen, welche Prioritäten Oma setzt. Keiner. Also, praktisch hygienische Rücksichtnahme, ja, unbedingt. Aber mit der DNA des Social Distancing meine ich den Geist des Social Distancing, der in jedem Gegenüber einen potenziellen Gefährder sieht. Der in jeder realen menschlichen Gemeinschaft, die einander zu Hilfe kommt, eine Bedrohung für die Volksgesundheit befürchtet. Den Geist des Social Distancing, jenen Geist, der uns auseinandertreiben und vereinzeln will. Und dann sind wir vermeintlich sicher vor bestimmten Viren, aber dafür schleichen sich ganz andere Gefährder an unsere Seelen heran. Und das sehen wir ja an den zunehmenden Depressionen, an den Suiziden, die man mühsam unter der gesellschaftlichen Decke zu halten versucht. Und ja, zu diesem Geist, zu dieser DNA des Social Distancing, da ist die christliche Gemeinde das klare Gegenkonzept. Und das beweisen schon die Bilder, die Gottes Wort für die Gemeinde verwendet. Der Leib und die Glieder, machen Sie mal in einem Leib Social Distancing. Das Haus der lebendigen Steine, Epheser 2, das gibt ganz schöne Lücken und der Wind pfeift durch und es bricht zusammen. Der Weinstock und die Reben, das trocknet alles aus. Social Distancing am Weinstock. Oder gar der Hirte und die Herde. Die Herde zerstreut sich bei Social Distancing. Und Gottes Wort sagt, das gilt, Leib und Glieder, Weinstock, Reben, Hirte und Herde. Und da steht nicht, das gilt, solange es keine gesellschaftliche Krise gibt. Das gilt immer. Und im Übrigen leistet die Gemeinde Jesu schon dadurch, dass sie diesem Geist des Social Distancing entgegentritt, ihrer Gesellschaft und ihren Zeitgenossen eine wichtige Hilfe. Und sie leistet auch ein Gegenmittel zur totalitären Vereinzelung. Es war die berühmte Soziologin Hannah Arendt, deren Familie von den Nazis verfolgt wurde und deren Lebensthema seitdem dann die wissenschaftliche Untersuchung des Wesens totalitärer Systeme war. Hannah Arendt sagte, das ist typisch für totalitäre Systeme, welcher Couleur auch immer wäre, die Menschen in lauter vereinsamte Individuen zu vereinzeln. Sie zu atomisieren gewissermaßen, menschliche Gemeinschaften zu atomisieren. Und dann dafür zu sorgen, dass dieser so isolierte Einzelne ständig durch irgendwelche Meldungen in Aufregung und Druck und Unruhe gehalten wird. Er erfährt Druck und er ist allein. Und so, sagte Hannah Arendt, arbeiten totalitäre Systeme, um Macht über einzelne Menschen zu gewinnen. Und da ist die Gemeinde Jesu das Gegenkonzept. Stärkende Gemeinschaft der Gemeinde Jesu Christi, Priestertum aller Gläubigen. Jeder Christ hat eine Verantwortung für das Ganze. Keiner kann sich einfach zurückziehen und sagen, mich geht das nichts an, my home is my castle und meine virenfreie Zone gewissermaßen. Und lass doch die Gemeinde Gemeinde sein. Das ist vom biblischen Verständnis her nicht möglich. Und die Mitte dieser Gemeinde, die Jesus durch sein Evangelium zusammenbringt, ist Jesus selbst. Und die zentrale Lebensäußerung dieser Gemeinde in der Welt, wo dieser Leib greifbar wird, wo die Herde sich um den Hirten schart, wo sich die Steine zur Gemeinde zusammenbauen, die zentrale Lebensäußerung ist der Gottesdienst. Gemeinde Jesu ist real existierende Versammlung. Und deshalb, ihr lieben Geschwister, ist der Gottesdienst unter allen Bedingungen und Rahmenbedingungen unaufgebbar. Das haben wir in der Geschichte auch immer wieder gesehen. Martin Lloyd-Jones, einer der prägendsten Prediger des 20. Jahrhunderts, von ihm hat Ian Murray eine zweibändige Biografie geschrieben und Teil 2 dieser Biografie, The Fight of Faith, beginnt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und dort beschreibt Murray, wie Martin Lloyd-Jones und sein Kollege, mit dem er dort zunächst zusammenarbeitete, Campbell Morgan, wie sie auch während der Kriegssonntage, auch wenn es Bombardement angedroht war, wie sie versucht haben, treu den Gottesdienst zu halten. Nicht, weil sie leichtsinnig waren, nicht, weil sie fanatisch waren, sondern weil sie gesagt haben, jetzt in dieser Zeit brauchen die uns anbefohlenen Menschen, den Gottesdienst, das Wort Gottes, den Trost Gottes, das gemeinsame Gebet, dringender denn je. Wenn nicht jetzt, wann dann? Martin Lloyd-Jones und Campbell Morgan. Und ein anderes Beispiel ist Martin Luther. Luther hat damals die Pest sehr nüchtern kommentiert und zu bewältigen versucht. Er schreibt einmal, ich bitte Gott, uns gnädig zu beschützen und dann werde ich die Räume durchräuchern, die Luft reinigen, also hier wie mit unserem Lüftungskonzept. Ich werde Medikamente geben und einnehmen, ich werde Orten und Menschen meiden, an denen meine Anwesenheit nicht erforderlich ist, um andere nicht anzustecken. Wenn Gott mich nehmen will, wird er mich sicher finden und ich werde es tun, was er von mir erwartet. Aber wenn mein Nachbar mich braucht, werde ich nicht einen Ort oder einen Mann meiden, sondern so frei gehen, wie ich oben beschrieben habe. Das ist ein gottesfürchtiger Glaube, denn er ist nicht leichtsinnig, rücksichtslos oder versucht Gott. Und dann kam im Jahr 1527 die Pest in Wittenberg an, August bis Dezember 1527. Zu der Zeit schrieb Luther an einem Gutachten, um das man ihn gebeten habe, ob man vor dem Sterben fliehen möge, also wie man reagieren solle, wenn ein Unglück wie die Pest einen Ort überfällt. Und die meisten seiner Professorenkollegen wurden evakuiert nach Jena. Sein Kurfürst wollte ihn auch nach Jena übersiedeln lassen, aber Luther hat sich geweigert. Er ist mit seinem Kollegen Bugenhagen und zwei Kaplänen in Wittenberg geblieben, hat dort weiter gepredigt, weiter Vorlesungen gehalten und versucht, Seelsorge zu üben. Hat auch manche in sein eigenes Haus aufgenommen. Und in dieser Schrift, die er zu der Zeit verfasst, 1527, als die Pest nach Wittenberg greift, sagt Luther: Erstens soll man das Volk ermahnen, dass es zur Kirche in die Predigt geht und zuhört, dass es Gottes Wort lernt, wie es leben und sterben soll. Also Luther sagt nicht, bleib zu Hause, mach die Tore dicht, sondern erstens, das Wichtigste ist, dass man das Volk ermahnen soll, dass es jetzt erst recht zur Kirche und in die Predigt geht. Und die Logik sowohl von Martin Lloyd-Jones als auch von Martin Luther war klar, wenn es wirklich so gefährlich ist, dann brauchen die Menschen erst recht das Wort Gottes. Wenn es wirklich so gefährlich ist, dann brauchen die Menschen erst recht gemeinsames Gebet und eine geistliche Zuflucht. Und die Umkehrung würde lauten, wenn es denn für die allermeisten nicht lebensgefährlich ist. Und wir haben darüber ja letztens gesprochen, auch über die Zahlen. Und wir gehen in Deutschland von einer Letalität aus deutlich unter 0,5. Also wenn es für mehr als 99,5% der Erkrankten statistisch nicht lebensgefährlich ist, wie können wir uns da überhaupt als Gemeinde davon abhalten lassen, dem eindeutig erteilten Auftrag unseres Herrn zu folgen? Wie können wir uns, wenn es gefährlich wäre, müssten wir es machen, weil die Leute es brauchen. Und wenn es nicht gefährlich ist, haben wir erst recht keinen Grund, es nicht zu machen. Und nochmal, nicht gefährlich heißt nicht, dass es schwerwiegende Erkrankungen geben kann, dass die Risikogruppen geschützt werden. Hier soll man uns bitte keinen falschen Zungenschlag unterstellen. Wir nehmen das ernst, so wie es ernst zu nehmen ist. Deswegen versuchen wir ja auch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen walten zu lassen. Aber es ist nicht die Pest und es ist nicht in der Weise bedrohlich, wie es zurzeit von weiten Teilen der Medien dargestellt wird, wenn man auf die Zahlen guckt. Und deshalb ist der Gottesdienst für die Gemeinde Jesu unter allen historischen Rahmenbedingungen unaufgebbar. Und so dankbar wir für die Möglichkeiten des Streaming sind, so sicher wissen wir auch, dass dies auf Dauer die real gelebte Gemeinde niemals ersetzen kann. Ich denke an eine ältere Glaubensschwester, die wirklich vom Alter her zu den Risikogruppen gehört, die wir besonders schützen wollen und schützen müssen. Diese ältere Glaubensschwester nimmt alle paar Wochen regelmäßig eine weite Zugfahrt auf sich aus Norddeutschland. Also sie nimmt erstmal die Zugfahrt auf sich, um dann hier im Gottesdienst real dabei sein zu können, obwohl sie jeden Sonntag den Stream mitverfolgt. Und sie hat mir auch begründet, warum. Sie hat gesagt, wissen Sie, das ist so wie der Unterschied zwischen Konserve und Hausmannskost. Konserve ist gut, wenn man nichts anderes da hat und dafür bin ich dankbar, aber Hausmannskost ist besser. Und deswegen bin ich dankbar für jedes Mal, wo ich richtig dabei sein kann. Also der Gottesdienst ist unaufgebbar. Das ist das Erste. Und in dieser realen gottesdienstlichen Gemeinschaft vollzieht sich dann auch, und das ist jetzt das Zweite, was Epheser 5 Vers 19 bis 20 beschreibt. Und das wollen wir uns jetzt noch genauer anschauen. Epheser 5, Vers 19 bis 20. Ermuntert einander oder redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt: Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ermuntert einander. Wodurch? Drei griechische Wörter stehen hier, die meisten von uns trotzdem kennen. Und im Kolosserbrief 3,16 stehen die gleichen griechischen Wörter. Das erste heißt Psalmois. Klar, es sind die Psalmen. Das zweite Wort lautet Hymnois, im Plural. Das sind Hymnen. Und selbst das dritte Wort kennen Sie, auch wenn Sie keinen einzigen Buchstaben griechisch jemals gelesen haben. Odais. Odais pneumatikais. Also Oden. Oder an die Freude. Odais pneumatikais. Geistliche Oden. Wir wissen ja durch den gesamten biblischen Befund und ebenso durch die berichtete Praxis der Apostel, dass die verbale, dass die gesprochene Predigt der zentrale Ort gewissermaßen des Gottesdienstes ist. Wo Gott selbst durch sein Wort das Wort ergreift, wenn es treu gepredigt wird. Das ist die Verheißung. Viele Stellen, die wir immer wieder zitieren, Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi. Oder die Aufforderung bei Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, predige das Wort. Und da sagt Paulus nicht, predige über das Wort, mach dir so ein paar schlaue Gedanken über diesen Text, sondern er sagt, predige das Wort, bring das Wort selbst, das, was der Heilige Geist hier selbst sagt durch das geschriebene Wort, bring das zu den Menschen hin. Das wissen wir. Aber das ist nicht das Einzige, was den Gottesdienst der Gemeinde Jesu ausmacht, sondern derselbe Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 19, was wir hier lesen. Ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und davon leitet sich unsere zweite These ab und sie lautet, der Gesang ist unverzichtbar. Erstens, der Gottesdienst ist unaufgebbar. Zweitens, der Gesang ist unverzichtbar. Und wenn wir das begründet haben, haben wir unsere Arbeit für heute fast geschafft. Also, wir müssen bedenken, der Gesang ist unverzichtbar. Auch die Gemeinde Jesu fängt mit ihrem Singen nicht bei Null an, sondern wir stehen hier auch an dieser Stelle, voll auf den Schultern des Alten Testaments. Denken Sie nur an die Psalmen, das Gebetbuch der Bibel, aber auch das Gesangbuch der Bibel. Und in den Psalmen, da finden wir nicht nur wunderschöne Lieder, sondern wir finden auch ausdrückliche Aufforderungen zu singen. Eine davon haben wir gehört, eben in Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, lobt seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Und es ist deutlich, dass das ein Gottesdienst-Song ist. Vers 8, bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, kommt in seine Vorhöfe. Psalm 96 oder Psalm 100, Vers 4, wo es heißt, geht zu seinen Toren ein, mit Danken zu seinen Vorhöfen, mit Loben. Da gab es einen richtigen Einzug in den Gottesdienstraum, bevor dann die Plätze zugewiesen wurden. Und Psalm 149 sagt es ganz ähnlich, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben, sie soll ihn loben. Und dann kommt ja das ganze musikalische Ensemble dazu in Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Posaunen, mit Psalter und Harfen, mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und Pfeifen, mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingenden Zimbeln, alles was Odem hat, jetzt kommt der Gesang, alles was Atem hat, lobe den Herrn, Halleluja. Das ist völlig klar im Alten Testament. Und der Herr Jesus hat auch hier die Brücke zwischen Altem und Neuem Testament gebaut und gebahnt. Sie erinnern sich beim Abendmahl, wenige Stunden vor der Kreuzigung. Da lesen wir, wie Jesus mit seinen Jüngern das Passa feiert, wie er bei dieser Gelegenheit das Abendmahl einsetzt, Markus 14, Vers 26. Und da steht folgender Hinweis, Markus 14, Vers 26. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und der Zusammenhang und was wir aus den jüdischen Quellen wissen, sagt, denn der Lobgesang meint das Singen dieser Hallel-Psalm, also Psalm 113 bis 118, die Passa-Liturgie gewissermaßen durchdrangen. Der Jesus hat mit seinen Jüngern am Passa-Abend Psalm 113 bis Psalm 118 nach aller Wahrscheinlichkeit gesungen, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten. Und dann war es nicht verwunderlich, dass die Gemeinde Jesu schon früh eine singende Gemeinde war. Können Sie zum Beispiel in 1. Korinther 14 oder an anderen Stellen lesen. Und noch weiter, selbst der Blick in die Ewigkeit, also Offenbarung, zeigt uns, wenn auch mitten im Schreckensszenario dieser großen Trübsal, wenn mal der Vorhang zum Himmel zwischenzeitlich aufgeht, dann wird dort in der Regel gesungen. Offenbarung 5, Vers 8 bis 10. Sie müssen diese Stellen unbedingt alle nochmal für sich in Ruhe nachlesen. Offenbarung 5, Vers 8 bis 10. Und als das Lamm das Buch nahm, da fielen die vier, also Jesus, die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Sie repräsentieren dort auch die Gemeinde. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen und sie sangen ein neues Lied. Du, das Lamm, bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen. Es wird gesungen. Und so finden Sie es auch noch an weiteren Stellen der Offenbarung, wenn der Vorhang zum Himmel sich zwischenzeitlich öffnet, dann wird gesungen. Und eingebunden in diesen großen heilsgeschichtlichen Rahmen, vom Alten Testament bis hin zur Offenbarung, ist auch die Gemeinde Jesu jetzt, heute, aufgefordert, sich treu um Gottes Wort zu versammeln und dabei auch miteinander zu singen. Wir sind jetzt dran. Das ist unsere Zeit. Und es ist keine Nebenbemerkung, Paulus entfaltet diesen Auftrag ausführlich. Er entfaltet das in zwei Briefen, in zwei sehr ähnlichen Formulierungen, sowohl in Epheser 5 als auch in Kolosser 3. Und wenn Sie sich noch eine Stelle notieren wollen, dann ist das Hebräer 2. Hebräer 2, Vers 12, wo uns Jesus präsentiert wird, da zitiert nämlich Hebräer 2, Psalm 22, und Sie wissen, das ist der Psalm, den der Jesus am Kreuz gebetet hat. Und dann heißt es in Hebräer 2, Vers 12 über Jesus, der dann spricht mit Psalm 22, ich will deinen Namen verkündigen meinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Ich will meinen Namen verkündigen deinen Brüdern und mitten in der Gemeinde dir Lob singen. Christus als Vorbild, Hebräer 2, Vers 12. Und jetzt lassen Sie uns noch etwas genauer schauen, wie Paulus das entfaltet. Er beginnt mit dem Hauptsatz, der in Vers 18 steht. Da heißt es, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Das Wort, was hier für erfüllen steht, bedeutet völlig kontrollieren. Lasst euch vom Heiligen Geist ganz durchdringen, so ja, wie die Salzwirkung in Fleisch, wenn man es mariniert. Lasst euch ganz durchdringen. Und so sagt Paulus, soll der Heilige Geist, der ja seitdem wir Christ geworden sind, in uns wohnt, seitdem wir von Jesus die Vergebung unserer Schuld bekommen haben, er in unser Leben eingezogen hat, er jetzt in uns lebt durch den Heiligen Geist. Dieser Heilige Geist, der in uns bereits ist, der soll unser Leben nun immer mehr, immer vollständiger durchdringen und kontrollieren. Das hatte ja Jesus auch angekündigt. Der Heilige Geist soll uns immer mehr in das Bild Christi hineingestalten. Er soll uns verwandeln. 2. Korinther 3, Vers 18. Jemand hat den Christen verglichen wie mit einem Handschuh. Und erfüllt zu werden vom Heiligen Geist bedeutet sozusagen, dass Gottes Hand diesen Handschuh immer vollständiger ausfüllt. Das ist hier gemeint. Lasst euch durchdringen, immer mehr prägen vom Heiligen Geist. So, im selben Atemzug beeilt Paulus sich klarzustellen, dass diese Durchdringung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist nichts zu tun hat mit Rausch oder Unnüchternheit. Er bringt nämlich die Antithese, sauft euch nicht voll Wein. Also lasst euch nicht besoffen machen, auf Deutsch gesagt. Musik ist nicht zum Zweck der Stimmungsmache gegeben, auch wenn sie eine schöne Stimmung befördern kann. Aber sie soll nicht einfach ein Stimmungsmacher sein. Und das war nötig damals, die Leute darauf hinzuweisen. Denn im heidnischen Umfeld von Ephesus gab es zum Beispiel den Dionysius-Kult. Da ließen die Leute sich inspirieren durch Rauschmittel. Und Paulus sagt, Leute, wo Rausch ist, da wird der Verstand benebelt. Da kommt es zu Unnüchternheit und daraus kann oftmals ein zügelloses, haltloses Leben erfolgen. Also Nüchternheit. Und wir haben heute nicht mehr den Dionysius-Kult, aber auch heute wird in verschiedenen Zusammenhängen einfach Musik benutzt, um Leute in ein bestimmtes seelisches Setting zu versetzen. Um gewissermaßen auf einer unterbewussten Ebene an ihnen etwas zu tun, was sie selber gar nicht kontrollieren können. Und an dieser Stelle etwa führen wir ja auch die theologische Auseinandersetzung mit dem Konzept von Hillsong. Und dagegen sagt Paulus, die Wirkung des Heiligen Geistes besteht eben nicht darin, uns einzulullen, den Verstand zu benebeln, uns irgendwie emotional aufzuputschen, sondern sie besteht darin, den Verstand zu schärfen, uns wach zu machen, nüchtern urteilsfähig, aber uns im Erkennen dieser Wahrheit dann auch eine ganz tiefe Freude und Dankbarkeit und einen Jubel, der von Herzen kommt, zu schenken. Martin Lloyd-Jones, der ja auch Mediziner war in seinem ersten Leben gewissermaßen, hat gesagt, der Heilige Geist und Alkohol haben genau entgegengesetzte Wirkung aus medizinischer Sicht. Er sagt, Alkohol ist ein Beruhigungsmittel, Alkohol ist ein Betäubungsmittel. Rausch betäubt. Der Heilige Geist ist pharmakologisch gesprochen ein Stimulantium. Der Heilige Geist macht uns wach. Er ist, wie heißt das, so ein Riechfläschchen, ich weiß nicht. Jedenfalls, er sorgt dafür, dass wir wach und bewusst sind und immer mehr Erkenntnis gewinnen. Lasst euch erfüllen. Und von der Grammatik her steht hier der Imperativ Präsens. Und ich sage das deswegen, weil der Imperativ Präsens im Griechischen etwas Andauerndes ausdrückt. Also diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, von der Paulus hier spricht, ist nicht ein einmaliger Akt, irgendein besonderes, spektakuläres Erlebnis, sondern es ist ein beständiger Prozess, Imperativ Präsens, in dem wir täglich leben sollen. Und wie geschieht das? In Kolosser 3, Vers 16 betont Paulus extra nochmal, lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Das ist sozusagen der Königsweg. Dass immer wieder gesagt wird, der Heilige Geist arbeitet an deinem Herzen, an deinem Denken, dadurch, dass Gottes Wahrheit sich dir erschließt, dass du sie studierst, dass du von ihr bewegt wirst und dadurch wirst du verändert. Und hier gibt Paulus uns einen weiteren Hinweis, der auch mit dem Wort Gottes zu tun hat. Lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen, indem ihr. Und dann kommen lauter Partizipien. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, ist das Hauptverb. Und dann kommen lauter Partizipien, also man kann sagen keine Vollverben, die alle dem Hauptverb untergeordnet sind und die man am besten mit indem anschließt. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und Paulus sagt, ja Leute, kein Dionysius-Kult, kein Kontrollverlust, kein Rausch, sondern wie wirkt jetzt Gott an eurem Herzen? Er wirkt dadurch an unserem Herzen, dass wir Gottes Wort hören und studieren und dadurch, dass wir als Gemeinde stärkende geistliche Lieder miteinander singen. Diese Lieder sind nicht Folklore oder Pausenfüller, sondern sie dienen dazu, dass Gott uns mit dem Heiligen Geist immer mehr prägt und erfüllt. Drei Begriffe, Psalmois, das waren größtenteils die klassischen Psalmen des Alten Testaments. Auch heute singen wir ja immer wieder vertonte Psalmen, Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Oder gucken Sie auch in die alten Gesangbücher, da gibt es eine ganze Kategorie Psalmgesänge. Und dann das zweite Hymnois, Lobgesänge, Hymnen, das sind weitere Loblieder, die nicht im Psalter stehen. Wir werden gleich so ein Loblied singen nach der Predigt. O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Das gehört in die Kategorie Hymnen, Lobgesänge oder was wir vorhin gesungen haben, wo wir den Herrn Jesus angebetet haben mit diesem Lied, ja, ein Kind ist uns geboren. Und dann all die Ehrentitel und all die göttliche Vollmacht Jesu besungen und beschrieben wurde. Und interessant hier, ist von Gott dem Vater die Rede. Im Vers 20 sagt Gott dem Vater, Dank alle Zeit für alles. Aber hier ist bei den Lobliedern in Vers 19 zunächst mal die Rede von dem Herrn Jesus. Spielt, man könnte übersetzen, singt und spielt, Lob singt dem Herrn in euren Herzen. Also auch Jesus soll gelobt und angebetet werden. Ein interessanter, weiterer Beleg dafür, dass Paulus davon ausgeht, dass Jesus Gott ist, der angebetet wird. Und Sie finden so ein Anbetungslied für Jesus etwa im Psalm 2, Vers 5 bis 11. Ein jeder sei gesinnt, wie Christus auch war. Und Sie finden auch an anderen Stellen der Bibel immer wieder solche Lobgesänge auf Jesus. Auch in der frühen Gemeinde wird Jesus als Gott angebetet, sehen wir daran. Lobgesänge, Hymnois. Und dann Odeus Pneumatikais, geistliche Lieder. Also das sind alle sonstigen Lieder über geistliche Inhalte, wie wir von Sünde befreit werden. Gebetslieder mit der Bitte um Schutz. Zeugnislieder mit Dank für den Trost, den Gott uns geschenkt hat. Also alles, was nicht in die Kategorie Psalmen oder Lobgesang fällt, gehört dann in diese dritte Kategorie, Odeus Pneumatikais. Lieder, mit denen die biblische Lehre entfaltet wird. Das erste Lied zum Beispiel, was wir heute gesungen haben, war so ein Lied, wo heilsgeschichtlich beschrieben wird, warum Jesus kommt. Alle drei Kategorien haben wir heute in unserem Gottesdienst, genauso wie sie es damals hatten. Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder. Und diese Lieder, sagt Paulus, sollen wir singen, also Vokal mit dem Mund. Und das zweite Verb, was dann hier steht, das kann man übersetzen, psallo ist das im Griechischen, das kann man übersetzen mit Lob singet. Also singet und Lob singet, eine Doppelung. Das heißt, singt unbedingt, hieße das. Singet und Lob singet und haltet die Klappe nicht. Macht sie auf. Hört nicht auf zu singen, singt. Und diesen Begriff Psalo kann man auch übersetzen als spielt. Dann wäre das der Hinweis darauf, dass diese Lieder auch instrumental begleitet werden können oder sollen. Zupfen eines Seiteninstruments, was auch immer. Wir haben das Klavier gehabt. Wir haben Geige und Flöte und Gitarre und Orgel. Und manchmal haben wir auch ein Saxophon. Wir freuen uns, dass wir auch singen und spielen können. Und dann noch eine weitere wichtige Bestimmung, die wir unbedingt genau verstehen müssen. Da steht, singt und spielt den Herrn in eurem Herzen. Und da meinen nun einige, ja, da haben wir ja ein Schlupfloch. Also müssen wir doch nicht singen, denn wir singen und spielen ja dem Herrn in unserem Herzen. Das heißt stumm. Aber so ist das nicht gemeint. Das sehen Sie schon daran, dass hier in Vers 19 am Anfang steht, redet, also das ermuntert, dahinter steht wörtlich, redet, redet einander. Und wenn wir zueinander reden sollen, dann geht das nicht allein darin, dadurch, dass wir das in unserem Herzen tun. Verstehen Sie, funktioniert nicht. Also in meinem Herzen mag manches sein, aber dadurch rede ich noch nicht zu Ihnen. Und im Kolosserbrief kann man es genauso zeigen. Ja? Also damit ist nicht gemeint, ist ja okay, wenn ihr in eurem Herzen drüber nachdenkt, sondern was heißt von Herzen? Singet in eurem Herzen. Das heißt von ganzem Herzen, mit inniger, echter Anteilnahme. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Auch wenn wir manchmal vielleicht morgens, Sonntagvormittag noch ein bisschen müde sind. Singet in eurem Herzen, das heißt mit Anteilnahme. Macht euch klar, was der Inhalt ist. Singt mit Leidenschaft, singt bewusst. Singt so, dass ihr euch klar macht, ihr steht jetzt vor dem Herrn und ihr wollt dem Herrn ein Loblied bringen und nicht nur den nächsten Punkt des Gottesdienstes abarbeiten. Singt den Herrn in eurem Herzen mit echter Anteilnahme und in eurem Herzen, das heißt auch, dass ihr das wirklich meint, was ihr singt. Dass ihr das wirklich von Herzen meint. Wie viele Oratorienaufführungen hat man schon miterlebt, etwa die Amollmesse oder Bachs Weihnachtsoratorium, ich weiß nicht, wie oft Sie das in diesem Jahr schon gehört haben. Bei mir kommen da schon einige Male zusammen. Evangelium pur. Und so hat das Bach auch gemeint. Bach hat von Luther das Evangelium, auch wenn sie keine Zeitgenossen waren, bekommen. Bach war ein bekehrter evangelischer Christ. Und er hat jedes Wort so gemeint. Und manchmal hat man den Eindruck, es zu spüren, wir gucken ja keinem ins Herz, wenn dann Chöre auftreten und das nur als ein Kulturerlebnis zelebrieren. Die Musik ist immer noch schön, aber ist nicht von Herzen. Gut, wir wollen da über niemanden urteilen und in so einem großen Chor mögen ganz unterschiedliche Menschen auch mitsingen. Aber Paulus sagt, ihr sollt das wirklich meinen, ihr sollt das wirklich glauben. Und dann nächste Beobachtung, Sie sehen, wie viel Paulus hier in diese Verse hineinpackt. Dieses Singen hat einen doppelten Adressaten. Zunächst mal einander, Vers 19. Einander, redet zueinander, ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern. Das heißt, stärkt euch gegenseitig. Erweist euch selber einen Dienst, indem ihr einander ermutigt, stärkt, ermahnt, tröstet durch diese geistlichen Lieder. Und indem ihr einander dazu ermutigt, Gott zu loben mit diesen Psalmen. So, das ist der eine Adressat. Auf der horizontalen Ebene. Und dann geht's weiter, dem Herrn. Spielt dem Herrn in eurem Herzen. Damit ist der Herr Jesus gemeint in 19b. Und dann kommt noch Gott, der Vater, dazu. Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Macht es zur Ehre des Herrn. Das erste Auditorium, vor dem wir als Gemeinde singen, ist der Herr. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Hey, wenn wir jetzt hier stehen oder zurzeit sitzen wir und singen, egal ob mit Maske oder ohne Maske singen, der Herr hört es. Wir singen für ihn. Wir singen vor ihm. Und wir singen, weil er uns dazu gerufen hat. Wir singen nicht aus Unterhaltungszwecken. Wir singen nicht, um uns als Künstler zu präsentieren. Wir singen, so wie Bach seine Musik immer wieder deklariert hat, Soli Deo Gloria, SDG, hat er unter die Noten geschrieben. Und das ist die Haltung, mit der wir singen als seine Gemeinde, SDG. Und schauen Sie, das gemeinsame Singen dient also sowohl der Verkündigung füreinander, horizontal, als auch dem Lob unseres Herrn, dass wir miteinander anstimmen, vertikal. Ich finde das erstaunlich, wie viel Wert Gott auf Musik legt. Das kann man leicht überlesen. Wie viel ihm daran liegt, dass seine Gemeinde nicht nur miteinander Gedichte aufsagt, nicht nur miteinander Sprechmotetten zitiert, sondern singt. Schon das Volk Israel sollte singen, und zwar reichlich singen. Und noch in der Ewigkeit, haben wir gesagt, wird diese Schöpfungsgabe zum Tragen kommen. Es wird gesungen. Und zurzeit ist es eben unsere Aufgabe. Ihr Lieben, es ist unsere Aufgabe, den Ton nicht abreißen zu lassen. Singt dem Herrn ein neues Lied, sagt Psalm 96. Das heißt nicht, dass wir die alten Lieder aus dem Gesangbuch schmeißen sollen, aber das heißt, dass Gott durch die ganze Heilsgeschichte hindurch immer wieder neue Lieder schenkt, weil ja auch die Heilsgeschichte weitergeht. Im Neuen Testament konnten sie über Jesus schon viel genauer und präziser reden und wir können über Jesus viel genauer und präziser reden als in Teilen des Alten Testaments. Und so hat Gott diese Schöpfungsgabe gestiftet als ein ganz besonderes Geschenk an die Menschheit. Und so wie Gott seine Sonne über Gerechte und Ungerechte aufgehen lässt, hat Gott auch musikalisches Talent über Gerechte und Ungerechte ausgegossen. Aber es ist eine Schöpfungsgabe. Und eine Schöpfungsgabe kann, wie die Sexualität, auch eine Schöpfungsgabe, gebraucht werden im Sinne Gottes oder missbraucht werden. Aber es ist eine Gabe. Sie entfaltet Wirkung. Der russische Schriftsteller Gorki berichtet einmal darüber, dass Lenin, also der brutale Diktator, dass Lenin gesagt haben soll, er könne die Appassionata von Beethoven nicht so oft hören, weil er sonst liebevolle Dummheiten sagen und den Menschen die Köpfe streicheln wolle, auf die er doch mitleidslos einschlagen müsse, um seine Revolution zu Ende zu bringen. Also Lenin soll gesagt haben, laut Gorki, wenn ich zu viel gute Musik höre, werde ich zu milde. Das heißt, sogar ein Atheist wie Lenin, den man wahrscheinlich nicht gerade als Feingeist bezeichnen wird, hat etwas von dieser Wirkung geahnt. Und überlegen Sie mal, wenn schon die Komposition eines Beethoven, der nach allem, was wir wissen, kein Christ war, wenn schon die Komposition eines Beethoven eine solche Wirkung entfalten kann, weil es Musik ist, wie viel mehr jene Musik, die zu Gottes Ehre gesungen und gespielt wird und die von Gottes Wahrheit kündet. Und darum geht es Paulus hier, dass wir das als Gemeinde festhalten, dass wir als Gemeinde die Ehre haben, diese Schöpfungsgabe zum höchsten Zweck einzusetzen, zu dem der Schöpfer sie gegeben hat, nämlich um ihn zu ehren, um sein Lob zu singen, um darin auszudrücken, wie allmächtig er ist, wie herrlich, wie heilig, wie gerecht, wie vollkommen und seine Wahrheit mit dieser Musik zu verkünden. Schauen Sie, Gott hätte sich ja auch auf das gesprochene Wort beschränken können. Aber Gott wollte es. Gott wollte diesen Reichtum der Schöpfung. Und darum hat Gott auch ästhetische Kategorien geschaffen. Er hätte das alles sehr viel nüchterner und grauer machen können. Er wollte es aber so. Und es gehört zur besonderen Würde dieser drei Kategorien von Musik, Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder, dass sie einem Text dienen können, dass sie daran mitwirken können, einen Text zu transportieren, Gottes Wahrheit auf diese Weise zu verbreiten. Es gehört zur Ehre dieser Kategorien, dass sie sogar geeignet sind, Gebete in diese Form zu kleiden. Gebete in Psalmen, Gebete in Hymnen, Gebete in geistlichen Liedern. Und dass wir damit unseren Schöpfer persönlich ansprechen dürfen und die jubelnde Freude über ihn da hinein ausdrücken können. Und jetzt kommt das Fazit. Wie könnten wir uns da dauerhaft davon abhalten lassen, als seine Gemeinde im Gottesdienst zu singen? Verstehen Sie, das geht nicht. Auch an dieser Stelle hat uns die Reformation einen guten Dienst erwiesen. Man muss wissen, in den ca. 1000 Jahren davor, da war der gottesdienstliche Gesang weitgehend an Spezialisten delegiert worden. War so ein paar Profis und ein paar Liturgen und die waren für die Musik im Gottesdienst zuständig, auch ohne Corona-Verordnungen. Und dann schenkte Gott, dass in der Reformation sein Wort wieder hell aufleuchtet. Und in diesem Wort erkannten die Reformatoren dann, dass sie der Gemeinde den Gesang zurückgeben mussten. Denn wir sind alle Priester, haben sie kapiert. Das Priestertum aller Gläubigen. Jeder von uns steht persönlich vor Gott. Jeder hat eine persönliche Verantwortung, ihm zu dienen. Und deshalb schreibt Paulus hier in 5,19, ermuntert einander. Und dann hat Luther bei der Kircheneinweihung in Torgau 1544 gesagt, was ist Gottesdienst? Gottesdienst ist, dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und dass wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Verstehen Sie, das ist unsere Würde als Gemeinde. Das ist unser Auftrag, dass wir mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang. Und plötzlich stand die Reformation dann vor einer kreativen Aufgabe. Und Sie wissen, welche Aufgabe das war. Sie mussten neue Lieder finden. Und eben neue Lieder schreiben. Luther wurde Liedermacher. Es gab ja in den Liturgien fast nur lateinische Lieder. Aber wenn man im Herzen singen soll, das heißt so, dass man es wirklich versteht, konnten viele das mit diesen lateinischen Liedern eben nicht, weil sie es nicht verstanden. Und jetzt brauchte es neue Lieder in deutscher Sprache, die man mit dem Herzen singen konnte. Und so hat Luther viele eigene Lieder gedichtet, wahrscheinlich so um die 30. Ein feste Burg ist unser Gott. Oder jetzt das Weihnachtslied, vom Himmel hoch, da komme ich her. Das hat Luther gedichtet. Und teilweise hat man dann säkulare Melodien genommen, die ein bisschen verändert. Und man brauchte Melodien und man brauchte Texte, weil die Gemeinde wieder ihre Aufgabe zurückbekommen musste, die Gott ihr zugedacht hat. Und von da an hat der Herr Jesus seiner Gemeinde immer wieder Menschen geschickt, die uns zum Singen ermutigt, aufgefordert und angeleitet haben. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, dichtet Paul Gerhardt 1653. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Oh, dass ich 1000 Zungen hätte, singt Johann Menzer 1704. Nun danket alle Gott, fordert Martin Rinkert uns 1636 auf. Jauchzt alle Lande, Gott zu ehren, schreibt Matthias Jorissen in Anlehnung an einen Psalm. Jauchzt alle Lande, Gott zu ehren, 1789. Und dann Charles Wesley und Theo Lehmann und die Gettys und eine unserer Mitarbeiterinnen hat das Kinderlied geschrieben, was wir vorhin miteinander gesungen haben, von den kleinen Ohren. Verstehen Sie, es geht immer weiter. Gott sorgt dafür, dass immer weitere neue Lieder geschrieben werden, zu seiner Ehre, die wir als Gemeinde mit Freuden singen, um einander zu ermutigen, zu lehren und um unserem Herrn damit zu dienen. Gott loben, das ist unser Amt. Und jetzt, denke ich, sehen wir klar, die Infragestellung des Gemeindegesangs durch die staatlichen Behörden bietet uns als Gemeinde eine große Chance, nämlich uns neu zu besinnen, neu zu entdecken, was bedeutet uns eigentlich der Gesang. Das ist eine große Chance, dass wir uns ganz neu von unserem Herrn darauf stoßen lassen. Könnte zu Recht sagen, ja, du hast ja vorher auch nie so eine ausführliche Predigt gehalten über den Gesang. Stimmt, mal im Zusammenhang mit Epheser 5, aber das ist auch schon ein paar Jährchen her, haben Sie recht. Ja, dass wir uns ganz neu darauf stoßen lassen, warum er uns den Gemeindegesang geschenkt hat und zur Aufgabe gemacht hat. Eben nicht als Auflockerung zwischen anstrengenden Redeblöcken. Och, ganz schön mal wieder ein Lied zu singen. Nicht als Unterhaltungseinlage oder als Warming up, um die Stimmung anzuheizen. Nicht als Probebühne für Nachwuchstalente. Nicht als Pflichtprogramm, um altes Kulturgut in Erinnerung zu halten. Nicht dazu. Sondern der Herr will die Gemeinde stärken. Er will, dass wir singen, damit wir einander im Glauben stärken. Damit wir einander in der Wahrheit befestigen, sodass jeder immer mehr vom Heiligen Geist gefüllt, geprägt und Jesus ähnlicher werden kann. Und es hat die große Aufgabe, auch ihn zu ehren, ihn anzubeten, seine Macht und Herrlichkeit zu besingen. Auch in der Predigt lobpreisen wir den Herrn. Wenn wir sein Wesen studieren, wenn wir über seine Wahrheit nachdenken, die er uns gegeben hat, wenn wir jede Formulierung wie einen Stein umdrehen, dann ehren wir ihn damit, weil er uns das gegeben hat. Und deswegen studieren wir dieses Wort, weil wir ihn lieb haben und weil wir ihn mehr achten und ehren als jeden anderen Schriftsteller. Und darum haben wir als Gemeinde nicht die Freiheit, den Gemeindegesang zur Disposition zu stellen. Darum haben wir als Gemeinde nicht die Freiheit, den Gemeindegesang notfalls für verzichtbar zu erklären. Liebe Geschwister, diese Freiheit haben wir nach allem, was wir hier studiert haben, nicht. Es mag vielleicht Ausnahmesituationen geben. Es mag Ausnahmesituationen geben, wo eine Gemeinde für eine eng begrenzte Zeit nicht singen kann. Das ist dann eine schwere Gewissensentscheidung für die Ältesten. Und Älteste können eine solche Gewissensentscheidung nur mit Furcht und Zittern treffen. Und da kann niemand über den anderen richten. Jeder muss seine Verantwortung vor Ort tragen. Aber für den Fall, dass eine Gemeindeleitung einmal so etwas entscheiden würde für eine kurze Zeit, hätte sie erst recht die Verantwortung, ihre Gemeinde beständig daran zu erinnern, dass sie sich niemals, niemals an diesen Zustand gewöhnen darf. Jesus will, dass wir singen. Eindeutig. Und darum hat er uns diesen Befund in seinem Wort gegeben. Vom Alten Testament bis zur Offenbarung. Darum hat Jesus den Paulus Epheser 5 schreiben lassen, Kolosser 3 schreiben lassen. Und für uns, liebe Gemeinde, ist maßgeblich der Wille des Herrn. Er ist der Herr der Gemeinde und nicht Cäsar. Und kein Kaiser und kein Gremium von Landesfürsten. Und deshalb will ich an dieser Stelle noch einmal zitieren, was John MacArthur und seine Mitstreiter geschrieben haben. Als Kirche brauchen wir nicht die Erlaubnis des Staates, um unserem Herrn zu dienen und ihn so anzubeten, wie er es befohlen hat. Die Kirche ist die kostbare Braut Christi. Sie gehört ihm allein. Sie existiert durch seinen Willen und sie dient unter seiner Autorität. Und er, Jesus, duldet keinen Angriff und keinen Verstoß gegen seine Herrschaft über seine Gemeinde. Und an anderer Stelle heißt es dann, wenn Amtsträger das Singen in Gottesdiensten verbieten, versuchen sie eine Regelung aufzustellen, die es dem Volk Gottes unmöglich machen würde, den Geboten von Epheser 5,19 und Kolosser 3,16 zu gehorchen. Christus ist das einzig wahre Oberhaupt seiner Kirche. Und wir, schreibt die Grace Community Church, wir beabsichtigen, diese lebenswichtige Wahrheit in allen unseren Versammlungen zu ehren. Und wir wollen ebenfalls Christus als das Oberhaupt, als das einzige Oberhaupt seiner Kirche in allen unseren Versammlungen ehren. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute anhand von zwei Thesen aufgezeigt, wie sehr die Gemeinde Jesu zurzeit herausgefordert ist. Und zwar an zwei Punkten, die noch zu Beginn dieses Jahres völlig selbstverständlich erschienen. Die noch zu Beginn dieses Jahres völlig problemlos zu sein schienen. Und die zudem beide sehr eng miteinander verbunden sind. These 1, der Gottesdienst ist unaufgebbar. Und These 2, der Gesang im Gottesdienst ist unverzichtbar. Und darum, liebe Geschwister, sind wir aufgefordert, beides zu verteidigen. Den Gottesdienst und den Gesang und nichts davon preiszugeben. Das soll niemals aus Rebellion geschehen. Das soll nicht geschehen aus Rechthaberei, aus Traditionalismus oder gar Sturheit. Nein, sondern es soll geschehen aus Treue zu unserem Herrn. Und darum lasst uns auch immer wieder unsere Motive reinigen, unsere Motive überprüfen, dass wir nicht sozusagen eigenen Zielen folgen, sondern dass wir uns immer wieder beim Herrn bergen und versuchen wirklich auch unser Herz zu erforschen und zu sagen, Herr, wir wollen dir dienen, wir wollen gehorsam sein. Und wissen Sie, etwas Besseres kann sich auch eine Gesellschaft eigentlich nicht wünschen. Warum? Eine Gemeinde, die ihrem Herrn treu ist, eine Gemeinde, die zur Ehre ihres Herrn singt, ist integer und ist im besten Sinne berechenbar. Und eine solche Gemeinde, die sagt, wir können das Singen nicht aufgeben, weil Jesus es uns aufgetragen hat, eine solche Gemeinde wird auch alles versuchen, um ihren Zeitgenossen zu dienen. Eine solche Gemeinde wird auch alles versuchen, um ihren Mitmenschen, wer immer sie sind, Gutes zu tun, weil wir dazu von Jesus genauso beauftragt wurden. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und darum, ihr Lieben, lasst uns seine singende Gemeinde sein. Lasst uns seine singende Gemeinde sein und dann sind wir wahrlich für alle Umstände gerüstet und darauf vorbereitet. So wie das Wilhelm Busch erlebt hat, als er mit seiner kleinen Gemeinde, nämlich mit seinen beiden Kindern, an einem Sonntag im Kriegsjahr 1944 auf dem Weg in den Bunker war. Er schreibt, der Alarm kam zu spät. Zu spät für uns, um noch in den nahen Bunker zu laufen, sekundenlang Türen schlagen, rennen, schreien. Dann findet sich die ganze Hausbewohnerschaft im Keller zusammen. Oh, dieser Keller. Es ist uns allen klar, dass er keinen Schutz bietet, wenn nur eine dieser Bomben in der Nähe des Hauses krepiert. Und nun bricht die Hölle los. Brandbomben zischen herunter. Schwere Bomben heulen heran. Das Kellerlein schwankt wie ein Schiff im Sturm. Über uns klirren, da sind die neuen Scheiben zu Bruch gegangen. Ich schaue auf die Uhr. Erst 5 Minuten sind vorbei. Und solch ein Angriff dauert oftmals 45. Es ist qualvoll. Die junge Frau, die oben im Haus wohnt, hat sich auf den Boden gekauert und wimmert nur noch. Kinder, sage ich. Wollen wir nicht ein Lied singen? Und schon stimme ich an. Stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Wie gut, dass meine Kinder jede Woche ein Lied gelernt haben, dass sie mir immer am Sonntagmorgen aufsagen. Jetzt können wir das halbe Gesangbuch auswendig. Und so singen wir ein Lied nach dem anderen. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Wind gibt Wegelauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Wir singen aus der Not und wir singen aus dem Entsetzen heraus. Wir singen uns alle Furcht vom Herzen. Wir singen unsere Glaubenslieder dem drohenden Tod ins Gesicht. Wenn sich die Sonne verhüllt, längst ist der elektrische Strom weg und Finsternis umhüllt uns. Der Löwe um mich brüllt und wir brüllt. So weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Endlich ist der Angriff zu Ende. Wir stürzen hinaus, überall Flammenschein, unsere Wohnung nur noch ein Chaos. Und doch sind wir froh, dass das Haus noch steht. Wir schütteln den Kalk aus den Betten und bringen die Kinder zu Bett. Und dann beuge ich mich über meine Jüngste, um ihr einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Und da schlingt sie die Arme um mich und sagt aus tiefstem Herzen, Papa, das war schön. Papa, das war schön. Und Einen kurzen Augenblick bin ich fassungslos. Schön, dieses entsetzliche Schön, aber ja, es ist wahr. Das Kind hat ja recht, es war schön. Als wir so unsere Jesuslieder sangen, mitten im Rachen des Todes. Es war schön. Denn wir hatten alle gemerkt, dass während dieses Singens der Herr Jesus sein Wort wahrmachte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, es war schön, als ein großer Friede über uns kam, sodass auch die weinende Frau schließlich still wurde. Es war schön. Und groß und strahlend ging mir auf, dass es bei Jesus schön ist. Liebe Gemeinde, es ist das Vorrecht der Kinder Gottes, in allen Lagen singen zu dürfen, mit dieser besonderen Verheißung. So wie es 2000 Jahre vorher, und damit schließe ich, Paulus und Silas erlebten. Nacht im Gefängnis, ungewisse Aussichten. Und dann heißt es, nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und wissen Sie, da steht das Wort, das denselben Grundstamm hat wie die Hymnen in Epheser 5. Hymneo. Sie beteten und sie lobten Gott. Man kann übersetzen, und sie sangen Loblieder. Und die Gefangenen hörten es. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und fielen von allem ab. Ihr Lieben, darum dürfen wir niemals aufhören, niemals, niemals aufhören, zur Ehre unseres Herrn zu singen. Er ist es wert und wir wollen ihm dienen. Von ganzem Herzen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Musik